Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz.
Großes Hallo. Sie erwarten hier zu Recht nämlich Geschichten, die das Leben schreibt. Und die erzählen wir ja gerne hier bei Plus Eins, diese Geschichten. Heute ist es eine, die das Leben eines Hörers geschrieben hat. Da ist eine Mail ins Haus geflattert und meine Kollegin Magdalena Bienert hat sich gesagt, ja, also die Geschichte müssen wir mal rauskitzeln und erzählen. Hallo auch an dich, Magda.
Hallo, grüß dich.
Wir kennen uns ja schon zwar ewig, muss man sagen, kann man sagen. Ja. Haben uns aber, glaube ich, 100 Jahre nicht mehr gesehen. Oder wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?
Ja, du, ich weiß es auch nicht. Also eher hören als sehen, live auf jeden Fall.
Du arbeitest ja öfter für Plus Eins als freie Journalistin. Ja. Du hast schon eine Serie gemacht über den Kleingartenverein deiner Mutter hier für Plus Eins. Du warst schon bei meinem Kollegen Utz Dreger zu Gast als Lieblingsgästin. Jetzt eben als Geschichte der Woche, die du uns erzählst. Was hast du uns da mitgebracht?
Ja, also uns hat Dirk geschrieben und schon mal mit dem super Betreff und dann werden wir natürlich gleich total hellhörig. Der lautete, liebe euren Podcast. Und da fragte ich mich dann natürlich, ob ihr an diesem Plot was finden möget, schrieb Dirk. Und er skizzierte, also es ist ein bisschen kryptisch geschrieben. Dirk schrieb, junger, cooler, sensitiv Nerd trifft andere Schulloserin. Beide so jung, so im Depronebel und so unerfahren, sind LK-Nachbarn und nur einseitig verliebt und anderseitig in ein aufgeladenes Ideal verschossen. Abi aus den Augen, Studium, Karrieren, Kindern, Elternschaft, Krankheit, Trennung, Wiederbegegnung und endlich Liebe in Zeiten der Corona. Würde mich über eine Reaktion freuen. BJD.
Was? Meine Reaktion wäre es gewesen, ja. Ich muss nochmal von vorne lesen. Ich habe jetzt nicht mal ein Viertel verstanden.
Ich habe die sehr oft gelesen, diese E-Mail, aber dieses Liebe in Zeiten der Corona hat mich getriggert, sage ich mal so. Und ich habe sehr oft mit BJD telefoniert, wobei das D hier für seinen Spitznamen Diggler steht oder eben auch Dirk. Und Dirk ist 49 und hat wirklich bis vor kurzem auch noch in Berlin gelebt, witzigerweise im Prenzlauer Berg, denn eigentlich ist er gebürtiger Schwabe. Huch. Und so, wie er schreibt, stellte sich dann raus, spricht er tatsächlich auch, ja. Also die Story hinter der Mail herauszukitzeln war wirklich so ein bisschen wie Zwiebelschälen, nicht ganz so tränenreich, obwohl das Erlebte auch Potenzial dazu gehabt hätte. Und Dirk ist ein echt sympathischer Typ, der sich aber, glaube ich, auch wirklich kurz erschrocken hat, als ich meinte, du, ich glaube, wir machen da was draus. Lass uns diese Geschichte aufzeichnen. Und ja, am Ende ist es eine Geschichte eines Suchenden, einer persönlichen Wandlung, für die es aber tatsächlich eine schwere Diagnose und einen sehr unerwarteten Anruf brauchte. Es ist die Geschichte eines Mannes, der sich plötzlich mit der Frage konfrontiert sieht, wer stellt hier eigentlich die Weichen in meinem Leben? Und Dirk erzählte mir von seiner Familie, von seinen zwei älteren Brüdern und wie er als Nesthäkchen und ja Nachzügler, muss man sagen, aufwuchs, sehr umsorgt von der Mutter, die war Hausfrau, der strenge Vater, viel arbeiten, also klassisches Familienmodell. Und Dirk merkte schnell, dass er irgendwie anders war als seine Brüder. Also er las gern, er prügelte sich nicht gern und er mochte Fußball auch nicht so wirklich. Und er sieht das aber mit seinem, wie ich herausgefunden habe, wirklich, er hat so einen sarkastischen Humor. Du warst der Feingeist der Familie, kann man sagen.
Das feingeistige schwarze Schaf, vielleicht so ein bisschen, ja. Also ich war auch sehr ungeschickt, das darf man nicht verkennen. Ich habe wirklich hatte einen Spitznamen, der mich der Technik entzog sozusagen. Techniks, vom Asterix abgeleitet, der Techniks.
Also Dirk irgendwie immer ein bisschen anders als die Jungs in seinem Reutlinger Umfeld, aber er hat sich damit gut arrangiert. Und man muss sagen, er hatte sich in dieser Rolle des irgendwie passiven Jungen gut eingerichtet.
Ich glaube, ich habe ganz oft auch bei Freundschaften so eher die Ideen meiner Freunde abgewartet und mich da sehr gern drauf eingelassen. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, bis in meine... Also ansteigend durch mein Leben durch, dass ich doch gerne Gelegenheiten wahrnahm, in denen auch andere teilweise Verantwortung übernahmen und ich sozusagen mit aufstieg.
Also Dirk ist wirklich eher so der abwartende Typ, der Beobachter. Er beschreibt sich selbst als verletzlichen, weichen Jungen, der nicht so richtig reinpasst eben in diese schwäbische Macherfamilie, aus der er kommt. Und erst spät, als er sein Abi nachmacht auf dem Gymnasium, trifft er Leute, die ähnlich ticken wie er und wo er sich nicht mehr in eine Rolle pressen lassen muss. Also die Jungs in seiner Clique sind langhaarig, so wie er auch. Sie mögen Rockmusik, alle verehren Frank Zappa, verachten das Künstliche, das Poppige der 80er. Und hier lernt er eine wichtige Frau kennen, Julia.
Die hatte mir vorher schon auf dem Schulhof etwas imponiert durch ihre durchlässige Art und Andersartigkeit als diese 80er-Jahre-Prototypen um uns herum. Sie war die einzige Frau, die Frank Zappa hörte und ebenso zu lieben schien wie wir. Und wir wurden, glaube ich, auch so im LK nebeneinander und dann später auch im Literaturkurs schnell Freunde und standen auch zusammen rauchend auf dem Pausenhof rum. Und das war wirklich in meinem Umfeld und überhaupt in diesem ganzen Reutlingen die einzige mich verstehende Frau.
Klingt eigentlich fast so schön, um wahr zu sein.
Ja,
ne?
Könnte ja die Geschichte da schon vorbei sein. Die zwei Reutlinger Außenseiter haben sich gefunden.
Ja, das Ding ist, Dirk schnallt's nicht.
Ich wäre gar nicht mal in den Sinn gekommen, dass man ihn so sympathisch finden kann und dann womöglich noch eine Beziehung haben kann. Also eine Liebesbeziehung.
Und wie ging es ihr? Sah sie das genauso?
Sie war, glaube ich, da gedanklich schon etwas gereifter. Und tatsächlich erzählte mir auch irgendwann eine gute Freundin, was denn mit mir los sei, ob ich denn das nicht verstehen würde. Und tatsächlich verstand ich es bis dahin auch nicht so. Ich war wirklich ein bisschen Spätzünder, glaube ich, manchmal auch.
Also Dirk bändelt stattdessen mit einer Australierin an, die in der Nachbarschaft bei ihrer Tante zu Besuch ist, um Deutsch zu lernen. Er verknallt sich Hals über Kopf und als die aber wieder nach Brisbane zurückkehrt, beschließt er, sie nach seinem Abi zu besuchen. Und er plant dafür 6 Monate ein. Allerdings merkt er schnell vor Ort, dass das Interesse ihrerseits ja leider schon ziemlich abgekühlt ist und sie eigentlich schon wieder jemand anderen hat. Ja, und Dirk, dieser kleine Schock, muss man sagen, rüttelt ihn wirklich auf und er trifft zum ersten Mal in seinem Leben eine eigenständige Entscheidung und beschließt, ihr nicht hängenden Kopfes wieder zurückzufahren, sondern er kauft sich ein Motorrad und er reist alleine durch Australien. Und das ist so ein Erweckungsmoment, weil er spürt wirklich zum ersten Mal in seinem Leben, was da noch sein könnte, wenn er es nur schaffen würde, aus seiner kleinen baden-württembergischen Blase rauszukommen.
Das war einer der ersten wirklichen Einschnitte meines Lebens. Also losgefahren bin ich mit der Frage, warum klingelt es immer an der Tür, wenn ich auf der Toilettenschüssel sitze? Und zurück kam ich vielleicht mit einer Antwort, zumindest gefühlten Antwort. Also da glaube ich schon, dass ich viel mehr wahrgenommen habe, wie Erwartungen und Vorstellungen mit der Realität interagieren. Das war zumindest damals, glaube ich, ein Eindruck einer eher mystischen Welt, die davor vor einer Aufklärungswelt so ein bisschen sich unterschied, mit der ich abgereist bin.
Schönes Bild mit der Toilette.
Ja, also irgendwie ist man immer zur falschen Zeit am falschen Ort sozusagen. Und ja, Dirk ist ja in einer Welt aufgewachsen, wo es wirklich klare Wege gab. So hat man zu leben, so funktioniert das Familienleben. Dahinter fragt man nicht so viel. In Australien tat sich ihm natürlich eine Welt auf. Ist ja klar, wenn man alleine reist erstmal, macht das natürlich immer was mit einem. Aber dann auch noch Australien, auch noch ein sehr besonderer Ort. Man ist sehr verbunden mit der Natur. Und er spürt halt eben, dass das Leben wirklich universeller ist als das, was da in Reutlingen um ihn herum passiert. Und es passiert tatsächlich auch viel mit Dirk.
Wie verändert er sich denn dadurch?
Ja, er kommt wirklich zurück mit Weltretterambitionen, muss man sagen. Allerdings, das Gefühl hält nicht so lange an. Zurück in seine Heimat verfällt er wirklich wieder komplett in seine alten passiven Muster und lässt sich wieder mal mitziehen oder auch reinfallen, wie er das nennt, ins Leben. Freunde von ihm studieren nämlich Forstwissenschaften in Freiburg und Dirk denkt sich, ja, naturverbunden bin ich ja. Na dann schließe ich mich denen mal an und studiere jetzt auch Forstwissenschaften. Passt ja vielleicht dann doch irgendwie irgendwo mal so rein. Und ja, er studiert und trifft dann während seiner Doktorarbeit die spätere Mutter seiner Tochter. Und zwar ist sie seine studentische Hilfskraft. Wir nennen sie mal Gabi, sie heißt eigentlich anders. Und Dirk ist inzwischen Mitte 30, Gabi 27. Und sie fasziniert Dirk, weil sie eben ganz anders ist als er und so klare Visionen vom Leben hat. Also Dirk hat sie so als sein Gegenkonzept beschrieben. er war immer eher der Schatten, der Grübler und Träumer, der sich so lieber treiben lässt, und sie war das Licht, klar und zielstrebig.
Ich sah sozusagen die Gabi als diejenige von uns, die mit einem gewissen Vorstellung von was sie im Leben machen möchte, doch unser Werdegang so ein bisschen gemeinsam anführte. Also sie zog dann nach Berlin. Nach Berlin wollte ich eh immer. Und dann fiel es mir sehr leicht, da Ja zu sagen.
Ja, also
braucht immer jemand, der den Ton angibt oder was?
Genau, das zieht sich so ein bisschen durch sein Leben durch und er sagt auch, er findet sich in allen Lücken immer wieder. Also er hat damit erstmal auch gar kein großes Problem. Gabi ist inzwischen auch Forstwissenschaftlerin, arbeitet an einem großen Projekt. Dirk macht sich selbstständig und beide führen lange eine gleichberechtigte Beziehung, verfolgen ihre Karrieren. Gabi sicher ein bisschen mehr als Dirk. Und sie haben aber einen gemeinsamen Plan für ihr Leben. Und zwar ist das einmal eine Eigentumswohnung in einem Baugruppenprojekt und ein Kind sollen ihre Beziehung vervollständigen.
Das klingt auch so nach Schaffe, Schaffle, Häusle bauen.
Absolut. Und dann sind sie auch noch im Prenzlauer Berg gelandet. Also es ist wirklich eigentlich wie im Bilderbuch. Allerdings, wie es halt auch so ist, von außen sieht es vielleicht erstmal schön aus, aber es klappt ganz lange mit der Schwangerschaft nicht. Und als endlich doch, kommt es dann auch noch in den ersten 3 Monaten zu einem Abgang. Und ja, das löst wirklich eine handfeste Krise aus bei den beiden, weil der gemeinsame Traum einfach so komplett ins Wanken geraten ist. Nach einem Jahr, 2014, klappt es doch noch und Tochter Frieda kommt zur Welt. Und die beiden teilen sich die Erziehung, grooven sich als neue Familie ganz gut ein. Aber Dirk merkt, irgendwie kann er mit diesem Kind eine gefühlte Unvollständigkeit in sich nicht füllen.
Da habe ich mich, glaube ich, wieder mal idealistisch auch getäuscht und dachte dann, ich kann meinen Lebenssinn in der Sorge um meine Tochter sozusagen finden und gleichzeitig noch eine reichhaltige Beziehung führen. Ja, das war so ein bisschen das Gefühl, das ich 2014 vielleicht hatte.
Also so richtig happy ist er nicht. Und dann passiert im Sommer 2015 auch noch was, was ihn wirklich komplett aus der Bahn wirft, aber ihn auch endlich mal zu Entscheidungen zwingt. Und zwar sind Dirk und Gabi unterwegs mit einem befreundeten Pärchen auf großer Sommerreise. Sie fahren mit Fahrrädern einmal quer durch Italien. Die kleine Frieda ist im Anhänger dabei. Und sie legen gerade in Verona einen Zwischenstopp ein und laufen über eine Piazza, um eine Bar anzusteuern. Und da passiert es.
Ich ging, wie das oft meine Art war, so ein bisschen voraussuchen, mit der Tochter schnell schieben. Und dann plötzlich kippte ich seitlich um und riss auch den ganzen Fahrradanhänger mit, der ja eigentlich sehr stabil ist. Und dann purzelte das Kind auch aus dem Fahrradanhänger vorne raus. Also ich fall um und sehe so auch, wie meine Tochter auf dem Pflasterboden in Verona, also das klingt vielleicht dramatischer, als es jetzt ist, aber es war für mich da sehr dramatisch empfunden. Die Freunde hinten und auch meine Partnerin blieben noch regungslos und waren steif, stocksteif.
Was ist denn da passiert?
Also ja, Dirk fällt wirklich aus dem Nichts, kippt er einfach um, reißt seine Tochter mit und er kann sich eigentlich auch überhaupt nicht erklären, was passiert ist. Er ahnt aber mit Erschöpfung oder so, er hatte vorher manchmal auch so ein bisschen Schwindelgefühle, aber mit reiner Erschöpfung lässt sich das hier nicht mehr erklären. Die Gruppe setzt trotzdem ihre Reise noch fort, aber es ist klar, nach der Rückkehr geht Dirk natürlich sofort zum Arzt. Ja, und der schickt ihn aber sofort zu einem MRT, damit er sich komplett durchchecken lassen kann. Und da bewahrheitet sich, was Dirk bereits ahnt.
Während ich in der Röhre lag, wurde doch sehr lange sich Zeit genommen. Und in einem gewissen Zeitpunkt wurde auch angehalten und mir nochmal ein Kontrastmittel verabreicht. Und an diesem Zeitpunkt war ich ziemlich sicher eigentlich, dass es doch was ganz Schlechtes im Gehirn ist. Ich bilde mir ein, auch Gefühl zu haben, dass die Stimmung etwas getrübt war. Und der nette Leiter klärte mir dann, dass es ohne Zweifel wäre, dass ich einen relativ großen Tumor im Hinterkopf habe, im Kleinhirn.
Also ein Gehirntumor, schon recht groß. Er könnte jeden Moment auf wichtige Nerven drücken und der Arzt will ihn eigentlich sofort da behalten. Mhm. Aber Dirk geht erstmal so natürlich wie unter Schock nach Hause und erzählt abends seiner Partnerin von der Diagnose.
Also Gabi war in dem Moment fassungslos. Aber dennoch hat sie dann wie soll ich sagen, gut schlafen können. Und ich bin aber diese Nacht wach gelegen. Und vielleicht hat sich an diesem Punkt schon etwas sehr Essentielles getan, weil ich in dem Moment auch wieder merkte, wie wenig man doch teilen kann, wenn es um das ganz, ganz Eingemachte geht sozusagen. Obwohl Gabi sich eigentlich, wie soll ich sagen, sie hat sich dem nicht entzogen, aber ich konnte es auch nicht ganz so ausdrücken. Ich konnte ihr gegenüber einfach nicht ausdrücken, was das für mich bedeutete. Und klar war aber auch, dass das Leben nicht so weitergehen kann.
Also Dirk fühlt, hier muss er jetzt ganz alleine durch. Und er weiß auch, er muss für sich jetzt Entscheidungen treffen. Und er geht sofort am nächsten Tag in die Klinik und hat Glück. Der Tumor lässt sich komplett entfernen und er ist wirklich wild entschlossen, diese eher ja unkonkrete Chance auf Heilung selbstbestimmt zu nutzen. Also er durchläuft natürlich viele Monate von Krankenhaus über Strahlentherapie, Reha in einer Klinik bis hin zur Reha zu Hause, wo er trotzdem noch viele Wochen im Rollstuhl sitzt. Gabi arbeitet wieder und er übernimmt so gut es geht den Haushalt, kümmert sich um die Tochter. Ja, und er rutscht wieder, muss man sagen, ab in die Rolle seines Lebens, diese passive Rolle, in der er eher ins Leben gezogen wird, als dass er voranschreitet.
Es verkehrt sich immer mehr. Gabi wird immer mehr die Stärkere und ich werde immer schwächer sozusagen in der Selbstbestimmtheit. Plötzlich war ich mehr oder weniger Hausfrau und meine Partnerin machte immer mehr Sachen, die sie vor allem für ihre Interessen wichtig fand. Das führte mit dem, was ich vielleicht sonst noch erlebte, doch dazu, dass ich mich etwas ausgeschlossen fühlte von diesem Leben.
War das so ein Moment, wo du gedacht hast, das ist jetzt hier, so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt?
Ja, das war, glaube ich, sehr stark in dem Moment vertreten. Als Gabi kam auch gerne von der geregelten Arbeit heim. Ich habe inzwischen die Friede abgeholt. Und wenn ich dann das Essen nicht auf dem Tisch hatte, wenn sie kam, dann war sie, das war so ein richtiger Nervmoment auch so. Warum ich denn nicht, ich wäre ja eh zu Hause und hätte ja nicht so viel zu tun. Und dann, das war dann schon für mich so ein Moment, wo ich mehr als nur einmal schlucken musste.
Tja, Dirk begreift, also hier ist was arg ins Wanken geraten und er fühlt sich natürlich auch abgeschnitten vom Leben. Also er hat eine überstandene Krebsdiagnose, was ja schon krass ist. Er ist eh nicht in bester Verfassung und dann kommt eben auch noch hinzu, dass er, glaube ich, auch getriggert wurde durch diesen Umstand, dass er plötzlich der Schwächere ist, was natürlich sicher auch durch alte Familienprägungen irgendwie mit reinspielt. Der Mann muss stark sein, auch wenn man eine gleichberechtigte Beziehung führt.
Aber er war das Nesthäkchen und der Nachzügler.
Ja, ja. Und Dirk begreift, ich bin hier irgendwie nur Statist in einem Leben, das sich gar nicht mehr wie meins anfühlt. Und er erinnert sich an seine Australienreise und wie er mal Visionen hatte und die natürlich jetzt weit entfernt sind von seinem jetzigen Leben, in dem er angewiesen war auf Hilfe seiner Partnerin.
Es war ja vielleicht auch so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis. Ich kann da nicht die Verantwortung von mir schieben und auch einer Partnerin zuschieben, die dem gar nicht einerseits gewachsen war, wer ist das schon, und andererseits auch, die selbst sehr viel Vorstellung hat, wie denn das Leben verlaufen möchte. Ich fühlte mich ja auch weiterhin, auch in diesem Haus eigentlich fremd, trotz Kind und trotz strahlenden Kinderauge. Ich merkte, dass eben das alles nicht hinweghelfen kann über eine gewisse Leere, die man sich ja doch immer im Leben irgendwann stellen muss.
Ich möchte Dirk am liebsten nehmen und schütteln.
Ja, oder?
Weil da ist so die ganze Zeit schwingt dieses mit Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung. Aber dann mach doch was, Junge.
Ja, genau. Also Dirk unternimmt zumindest einen Schritt. Er trennt sich von Gabi. Und spürt halt, okay, das Leben hier ist nicht mehr meins, ich mach's wieder zu meinem. Mhm. Er zieht aus, zieht in eine neue Wohnung. Hallo, neuer Lebensabschnitt. Alles wieder auf Anfang und Dirk weiß zwar immer noch nicht genau, was er will.
Wie alt ist er da?
Ja, er ist so Mitte 40 und er weiß zwar jetzt, was er nicht mehr will, aber was er eigentlich will, ist immer noch ein bisschen unklar.
Gleichzeitig schwebt immer so ein bisschen im Hinterkopf natürlich das, was du wirklich machen möchtest mit deinem Leben, das ist jetzt wieder genauso offen wie 25 Jahre zuvor, also wie nach dem Abitur mehr oder weniger oder noch früher. Also da schwimmt so ein bisschen mit, verwirklicht bin ich dennoch nicht.
Also Dirk wird wieder zum Suchenden, alles auf Anfang. Und da klingelt wirklich aus heiterem Himmel eines Tages ein Telefon. Rate, wer dran sein könnte.
Ich schätze, es ist Julia, seine Abiturfreundin.
Ja, es ist Frank Zappa Julia aus der Oberstufe, genau. Die beiden hatten sich zuletzt vor 8 Jahren bei einem Klassentreffen nochmal gesehen, aber das war's dann auch. Und Julia hatte inzwischen erfahren, was passiert ist und wollte halt mal nachfragen, wie es Dirk inzwischen geht.
Ich war so schnell wieder gepackt von diesem freundschaftlichen, heimischen Gefühlen, mit Julia zu sprechen. Und man kann es nicht anders sagen, ich war ziemlich tief gerührt. Das war kein bedauerlicher Anruf oder so. Ich glaube, ich fühlte mich plötzlich als Mensch wieder wahrgenommen. Und plötzlich merkte ich, da ist jemand, der mich doch auch über das Telefon so berührt und in den Arm nehmen kann, dass ich jetzt kaum drüber reden kann, ohne dass es mich überrollt.
Julia also. Lebt immer noch in Reutlingen, Dirks alte Heimat, hat mittlerweile 3 Kinder, ist aber auch frisch getrennt. Und sie verabreden sich bei einem Heimatbesuch endlich mal. Also sie telefonieren viel, verabreden sich dann mal, sich zu sehen, damit sich auch die Kinder kennenlernen. Und sie verbringen alle als Patchwork-Familie in Spee einen wunderschönen Tag im Spaßbad. Und als dieser Tag dann zu Ende geht und Dirk, Julia und ihre Kinder zu Hause abliefert, also er spürt wirklich so klar wie selten, was er will.
Julia meinte später, Freundschaft wäre gut gewesen, vielleicht die alte Freundschaft anzuknüpfen. Und ich entschied aber in dem Moment ganz schnell, ich möchte diese Frau nicht wieder aus den Augen verlieren. Ich fragte sie, ob sie denn noch zu mir kommen könnte und wir noch zusammen einen Spaziergang machen würden. Da hatte ich schon zum ersten Mal diese Verantwortung schnell übernommen, nicht nur in eine Beziehung vielleicht zu fallen, die sich erbot, sondern auch das sehr gezielt zu wollen und daran festzuhalten.
Der Abend endete wie?
Der Abend endete auf einer, darf man kaum erzählen, auf einer kleinen Brücke an einem sehr romantischen Weg, auf die wir uns niedersetzten und ich den Arm um sie legte. Und gleichzeitig aber nach der kurzen doch Zärtlichkeit hörten wir im Hintergrund Fahrräder auf uns zurasen, die diesen Weg und diese Brücke gleich in Beschlag nehmen würden. Und so war es ein etwas lächerlicher Moment, aber auch ein einzigartiger, denn ich habe sie zur Seite geschubst, um sie vor heranrasenden Radlern zu retten. Und es hat ein gewisses Komikelement, aber es passte sehr gut zu unserem eigentlichen Art, wie wir eben auch damals schon etwas abseits der Normalität auf dem Pausenhof standen. Das fand sich jetzt praktisch in dem ersten Kuss, den wir vollführten, wieder.
Also er hat sie sich geschnappt.
Er hat sie sich geschnappt, sie haben sich geküsst und danach war klar, so, wir bleiben jetzt zusammen. Und Dirk ist Ende letzten Jahres zurück nach Reutlingen gezogen.
Nein, ja. Zurück in die Schwäbische Heimat.
Tatsächlich.
Also so Happy End.
Oder? Ein Happy End. Mit vielen Umwegen tatsächlich. Also am Ende dachte ich so, Mensch, es ist ja wie bei Janosch. Oh, wie schön ist Panama. Ne? Man reist um die Welt, weil man denkt, irgendwo muss es doch was Schöneres geben und erlebt wahnsinnig viel und dann landet man wieder zu Hause.
Also er ist quasi von seinem Abitur über Australien, über Familie in Berlin, Trennung, alleine leben in Berlin, wieder zurück nach Reutlingen, um sein Glück zu Hause zu finden.
So ein bisschen.
Was hat denn diese Geschichte mit dir gemacht?
Ich fand es total spannend, eben wirklich angefangen von dieser merkwürdigen E-Mail bis hin zu auf einmal kommt, also es geht nicht nur um Liebe, sondern dann kommt da noch der Tumor und immer dieses Suchen nach sich selber. Und Dirk ist ja nun auch schon fast 50 und ich fand es aber so beruhigend auch zu bemerken, dass es ist einfach nie zu spät, sich mit sich auseinanderzusetzen und herauszufinden, was man möchte und eben auch immer noch dafür bereit zu sein, herauszufinden, was man möchte und sich nicht zufrieden zu geben. Also er hätte sich ja auch dann in seiner Beziehung mit der Gabi und der kleinen Familie so abfinden können. Und das hat er eben nicht gemacht.
Du sagtest am Anfang, seine Geschichte sei, oder die Findung dieser Geschichte sei ja sowas wie Zwiebelschälen gewesen, nur mit weniger Tränen. Inwiefern denn? Wie hast du das geschält?
Wir hatten tatsächlich eine gute Ebene und ich konnte ihn da ganz gut eben rauskitzeln und er war bereit, da immer noch mal auch so selber, nachzuspüren, so was war das damals eigentlich? Und so ergab sich dann immer mehr ein runderes Bild sozusagen. Mhm. Und abschließend ist es wirklich so, dass ich auch sagen kann, der Mann ist jetzt Ende 40 und ich habe aber das gute Gefühl, er hat jetzt endlich wieder zurück in Reutlingen seinen Weg gefunden.
Ich habe mal die englische Bezeichnung für den Bliss. Ich suche wieder aktiver nach dem Bliss sozusagen, nach dem, was mein Leben hier vielleicht für mich bedeuten könne oder möge zu sein. Ich suche mir nach diesem Klang, der vielleicht den Einklang schafft. Auch man kann die Sachen, die in einem schlummern, nicht einfach ignorieren. Deshalb denke ich, der Tumor war wichtig, um mich mit einer letzten Warnglocke darauf hinzuweisen, dass das Leben eben auch endlich ist. Und mit diesem Krankheit wurde mir bewusst, dass kein anderer das Steuer hält, außer ich selbst in meinem Leben.
Manchmal braucht es die harte Keule. Mhm. Vielen Dank, Magda, dass du uns diese Geschichte von Dirk erzählt hast.
Sehr, sehr gern.
Und wenn Sie jetzt sagen, Moment mal, also was Dirk kann, das kann ich ja schon lange, meine Geschichte ist mindestens genauso erzählenswert, dann schreiben Sie uns eben wie Dirk gerne auch eine E-Mail an +1@deutschlandradio.de und dann kommt vielleicht schon Magdalena Bienert vorbei und kitzelt die Geschichte aus Ihnen heraus. Das war's mit +1. Ich bin Sonja Koppitz und bevor Sie ganz weg sind und auflegen oder ich auflege, empfehle ich Ihnen aber auch noch den neuen Musikpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Off the Record heißt er. Vero Schreieck, unsere Musikchefin, spricht mit ihren Gästen über jeweils ein Thema und jeder bringt Songs zum Thema mit und so erfahren Sie nicht nur Geschichten eben über die Songs, sondern auch spannende Anekdoten der Gäste. In der aktuellen Folge zum Beispiel ist Johann König zu Gast, der Popstar unter den Galeristen, also der momentan wichtigste Galerist Deutschlands. Bei ihm in der Galerie trifft sich nicht nur das Who is Who der Kunstszene, sondern da hängen auch internationale DJs und Hip-Hop-Stars ab. Was macht das wohl mit seinen 4 Kindern?
So aufregend ist es dann auch wieder nicht. Das ist es dann für den einen Moment, aber dann legt sich das relativ schnell wieder, würde ich sagen. Und das geht ja auch, glaube ich, nicht so stark um so Promis oder so, sondern eher darum, dass das spannende Sachen sind. Zum Beispiel war das dann auch so, dann war UFO 361 in der Galerie und hat Fotos gemacht. Und dann haben wir eben so ein bisschen gequatscht und mein Sohn kam dazu und das ist dann spannend. Es ist halt immer harte Arbeit. Dann steht er da rum mit seinem Team und zieht sich dreimal um und nimmt nochmal eine andere Goldkette. Dann werden halt aus dem Winkel und dem Fotos gemacht. Und das ist halt so toll, dass manchmal vielleicht wirkt, so demystifizierend ist es ja auf der anderen Seite auch.
Mehr dazu in Off the Record, dem Musikpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Seit heute gibt es die 2. Staffel bei uns in der Deutschlandfunk Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Tschüss!